Ich habe jetzt heute Morgen eine Predigt oder einen Text mitgebracht, den ich mit euch betrachten möchte, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18. Ihr dürft ihn mitlesen. Paulus schreibt dort: Gott hat uns mit sich selber versöhnt durch Christus und hat uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort und wir beten darum, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es uns zur Speise wird, zum lebendigen Brot. Gib du Gnade, Herr, zum Reden und gib auch Gnade zum Hören. Amen. Es ist ein besonderer Text, ein Text, der auch etwas mit meiner eigenen Biografie zu tun hat. In diesem Jahr, im September, habe ich mein 30-jähriges Jubiläum gefeiert als Pastor bzw. Pastoraldiakon im Mülheimer Verband und mich dann auch ein bisschen zurückerinnert. Das war 1987 im September, als ich als Vikar in Berlin begonnen habe. Und damals war vieles noch ein bisschen ganz anders. Ein bisschen ganz anders, ja, so kann man das schon sagen. Unter anderem gab es noch keine Gemeinde konkret, sondern es gab damals noch die Heilszeugnisse. Und da sollte sich halt eben auch dieser junge Vikar, Pastoraldiakon vorgestellt werden mit seiner Familie. Wir haben ja inzwischen dann 6 Kinder und auch schon 6 Enkel. Damals waren es nur 2, der Älteste und der Jüngste war vielleicht so alt wie heißt euer Mädchen? Genau, und dann wurde da ein Bild aufgenommen und ein Interview auch schon damals gemacht, das dann in den Heilszeugnissen abgedruckt werden sollte. Ist ein schönes Schwarz-Weiß-Bild nach wie vor, also meine Frau sieht immer noch gut aus. Da war dann auch die Frage drin: Martin, was ist dir eigentlich für deinen Dienst, was ist dir wichtig, wofür schlägt eigentlich dein Herz? Und dann habe ich geantwortet mit diesem Text, beziehungsweise mit dem Verweis auf diesen Text, was Paulus hier sagt, dass wir, nicht nur er, sondern wir alle diesem Logos, diesem Wort von der Versöhnung verpflichtet sind, dass uns ein Amt, ein Dienst aufgetragen ist, der Versöhnung, und dass wir Botschafter sind an Jesu Christi Statt und einen Auftrag haben, eine Einladung aussprechen dürfen, mit einer Botschaft unterwegs sind, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Abschnitt ist zugleich ein unheimlich dichter Text. Und da steckt so viel drin. Und manchmal ist es so mit diesen dichten Texten, gerade wenn Paulus es schreibt, dann kann es so sein, weil das so dicht ist, dass man auch selber ein bisschen dicht macht und dass dann die Wörter irgendwie von einem abperlen wie frisch eingewachstes Leder. Also man hört es an und irgendwie, ja gut, perlt ab. Oder dass man, weil es so dicht ist, dann denkt, okay, ich habe ja alles schon verstanden und ich weiß ja, was da drin steht irgendwo. Und dann lässt man sich auch nicht wirklich darauf ein. Und dieser Text, den Paulus hier schreibt, der ist eine Kernbotschaft. Und von diesen Worten aus strukturiert sich auch unheimlich viel von dem, wie er denkt und wie er unterwegs war und was ihm wichtig war. Es ist eine Botschaft, die wir heute Morgen auch nicht aufschließen können bis zum letzten hin. Und ich muss sagen, wenn ich es jetzt nach 30 Jahren, ich habe es zwischendurch auch schon mal wieder gelesen, aber dann denke ich, da gibt es noch so viel zu entdecken und wahrzunehmen. Und ich möchte heute Morgen einfach eines herausgreifen, dieses Stichwort Versöhnung, von dem Paulus hier redet. Und ich möchte heute Morgen zwei Thesen, die eine oder zwei Aussagen, die eine kurz machen und das andere ein bisschen länger drauf eingehen. Wenn Paulus hier von Versöhnung redet, dann sagt er, es ist nicht Gott, der versöhnt werden muss. Gott ist mit sich selbst im Reinen. Aber es sind wir Menschen. Es ist die Welt, die versöhnt werden muss. Denn wir sind weder mit Gott noch mit uns selbst und oft genug auch nicht miteinander im Reinen. Und das möchte ich heute Morgen einfach ein bisschen mit euch bedenken. Zunächst, Gott braucht keine Versöhnung. Er braucht kein Opfer. Gott ist Licht. Wir haben heute Morgen schon davon gesungen und wir haben ihn gefeiert als das Licht selbst. Und das wird auch öfter, nicht nur von Paulus, sondern durch das ganze Neue Testament hindurch immer wieder ausgesagt, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. In 1. Timotheusbrief. Gott ist Licht durch und durch. Oder 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Keine Finsternis. Selbst Jakobus greift das auf und spricht von Gott als dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist Licht durch und durch. Kein Wechsel, keine Finsternis. Und Gott braucht nicht irgendetwas, damit es ihm nachher besser geht. Er braucht keinen Stimmungsaufheller. Er braucht nicht etwas, dass es ihm besser geht wie vorher. Das wussten auch schon die Propheten im Alten Testament. Und die haben auch speziell schon dort diese ganze Opferthematik angesprochen. Jesaja zum Beispiel, Kapitel 1, Vers 11 sagt, was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt, eure Brandopfer von Widdern und Vettern und Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Gott braucht das nicht. Er braucht keinen Stimmungsaufheller. Und Jeremia hat es auch nochmal irgendwo betont und gesagt, die Väter, die aus Ägyptenland ausgezogen sind, denen habe ich doch gar nichts gesagt von Brandopfern und so weiter. Das war also nicht im ursprünglichen Programm drin. Gott wollte einfach das Herz, er wollte Gehorsam. Also auch schon die Propheten im Alten Testament machen deutlich, Gott braucht keine Versöhnung. Gott braucht nicht irgendetwas, das wir ihm geben als Satisfaktion, dass er zufrieden ist, zufriedengestellt wird. Das braucht er nicht. Es wird immer wieder mal darüber nachgedacht, auch in der Kirchen- und Theologiegeschichte, ob Gott so etwas braucht wie eine Satisfaktion, weil seine Ehre verletzt worden sei, weil er geschädigt wäre, weil er beleidigt ist, weil er launisch ist oder wie auch immer. Ob man ihn vielleicht auch bestechen muss oder wie auch immer. Nein, er braucht das nicht. Gott ist mit sich im Reinen. Er ist Licht durch und durch. Und ich bin so dankbar und so froh, weil das ist ein fester Punkt für mich. Das ist wie ein archimedischer Punkt. Das ist einer, der hebelt meine Welt aus. Und da kann ich mir sicher sein, Gott braucht kein Opfer. Auch nicht irgendetwas, was ich als Opfer ihm bringen müsste, braucht er nicht. Gott ist mit sich im Reinen. Aber wir Menschen brauchen Versöhnung. Wir Menschen brauchen das, was wir unter dem Opfer Jesu verstehen oder wahrnehmen oder was uns gesagt wird. Wir Menschen brauchen das. Nicht Gott selbst, wir brauchen das. Und das Symbol dafür ist das Kreuz. Und jetzt möchte ich zu dem Eigentlichen kommen, was mir heute Morgen noch wichtig ist. Über dieses Symbol oder über dieses Kreuz nachzudenken. Über das haben wir heute Morgen auch schon so viel gesungen. Ich habe ja gar nicht gesagt, über was ich predige, aber es passt ja dann immer. Und wir haben schon heute Morgen so viel gesungen, das Kreuz gerühmt, in den Mittelpunkt gestellt. Eigentlich ist es ja merkwürdig, wenn wir über das Kreuz nachdenken. Denn das Kreuz ist ein Symbol, ist uns überhaupt bewusst, was wir da oft als Schmuckstück oder als ja, in Gold, Silber oder Platin oder was auch immer um den Hals hängen oder ans Revier machen oder irgendwo auch im Gottesdienstraum haben. Es schmückt manchmal, aber es ist da, ja, man könnte sich ja genauso eine Guillotine um den Hals hängen oder einen elektrischen Stuhl oder eine Giftspritze oder was weiß ich immer. Also das Kreuz steht da für ein Hinrichtungsinstrument. Und es ist schon merkwürdig, dass im tiefsten Herzen des christlichen Glaubens und unseres Bekenntnisses, dass das so ein Symbol steht. Das Symbol intensivsten Leidens, Hingabe, Sterben und Tod. Nicht nur, klar, aber zunächst muss man das wahrnehmen. Man könnte sich ja auch fragen, hätten sich die Christen nicht ein anderes Symbol überlegen können? Die Taube oder das leere Grab oder das lebendige Brot oder wie auch immer. Aber nein, es ist das Kreuz geworden. Und ich denke, es ist auch gut so. Weil was zeigt denn dieses Kreuz? Es zeigt sehr, sehr viel und ich möchte wenige Dinge nur aufgreifen. Das Kreuz zeigt zum einen, was Menschen anderen Menschen antun können. Wie sehr der Mensch dem anderen Mensch ein Wolf sein kann, so haben es die alten Römer mal gesagt. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Was Menschen Menschen antun können. Jesus ist ein Opfer der Menschen geworden. Ein Opfer ihrer Missgunst, ein Opfer ihrer Gewalt, ein Opfer ihres Hasses, auch ihrer Ängste, ihrer Unsicherheit, ihrem Hochmut, ihrer Richtgeist, vielleicht auch ihrem Ich bin ja richtig, von ihrem Begrenztsein, ihrer Engstirnigkeit. Johannes hat es in seinem Evangelium ganz am Anfang so gesagt, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum? Weil ihr Aufnahmevermögen begrenzt war, weil ihr Auffassungsvermögen nicht ausgereicht hat und weil er deshalb für sie zum Opfer geworden ist, ihrer eigenen Begrenztheit. Sie haben ihn ausgegrenzt. Er hat so viel gebracht an Neuem, an Liebe, Barmherzigkeit, an Offenbarung über den Vater und da war so viel Begrenztheit da und sie konnten das nicht aufnehmen. Und so wurde er für sie zum Opfer ihrer eigenen Begrenzung, ihrer Schuld, ihrer Ängste, ihrer Hochmut, ihrer Rechthaberei, ihrem Richtgeist. Jesus ist zum Opfer geworden, der Menschen. Dann fragt man sich, hat es ja, das war halt damals so, das waren die Menschen dort, die Stammesgenossen, sein Volk, aber auch die politische Machthaber damals, die Römer, wer auch immer, das waren die damals. Die haben Jesus zum Opfer gemacht. Aber dann fragt man sich, hat das auch was mit mir zu tun? Mit meiner Neid, Missgunst, Selbstbezogenheit, mit meinem Recht haben, mit meiner begrenzten Auffassungsvermögen? Und dann ist es ja so, dass man denkt, klar, es sind vielleicht nur kleine Dinge, nur kleine Handlungen, aber die haben ja auch ihre Auswirkungen. Und kleine Dinge können über die Länge der Zeit auch etwas Schlimmes bewirken, können auch große Auswirkungen haben. Und so entdecke ich am Kreuz, dass es für mich auch irgendwo zum Spiegel wird, wer ich selber bin und was in mir stecken könnte. Das Kreuz offenbart mir dann auch, wer ich zutiefst bin. Ich muss euch sagen, ich bin tatsächlich jemand, der einer Fliege etwas zuleide tun kann. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel. Unser Sohn wohnt in der Schweiz und die wohnen in so einem alten Haus, 1700 noch was, gebaut. Und als die eingezogen sind vor 2 Jahren bei unserem ersten Besuch, das ist nicht weit weg von der Aare, in der Jura-Gegend, da war dann in der ersten Nacht eine Invasion von Stechmücken, weil die Gegend dort ist sehr bekannt für Stechmücken, wir sagen ja Schnaken. Und jetzt gibt es einen feinen Unterschied zwischen Schweizer Stechmücken und deutschen Stechmücken. Weil die deutschen Stechmücken bei uns, die gehen immer nur auf meine Frau los. Also wenn kann halt sein, die kommen danach, hat wieder irgendwas und ich sage, hey, hat die wieder was gestochen? Die gehen auf sie und nicht auf mich. Aber die Schweizer Stechmücken, die sind halt irgendwie verdreht. Die haben meiner Frau nichts zuleide getan, aber ich habe gelitten ohne Ende. Und es war wirklich eine Invasion von Stechmücken im ganzen Gesicht. Ich bin dann nachts aufgewacht, ich war immer wach, habe dann zwischendurch gespürt, jetzt hat wieder eine zugeschlagen, schon im Spiegel gesehen, wie meine Lippe anschwillt und wie auch die alles anschwillt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt geht's euch an den Kragen. Und habe mich dann in einen speziellen abgeschlossenen Raum begeben und dann immer, wenn so ein Zzzz da war, Licht an und mit der Klatsche irgendwo hinterher. Und es war ein enormer Genuss, wenn ich eine erwischt habe. Mir hat der rote Flecken nichts ausgemacht, den wischt man dann nachher wieder ab. Aber es war eine Genugtuung. Und ich habe gespürt, ich kann also diesen Mücken schon, ich kann einer Fliege echt was zuleide tun. Was kann man sagen, so jemand, der ist als Pastor nicht geeignet. Weil wer einer Fliege was zuleide tun kann, der kann das auch anderen Menschen. Und das kann ich auch. Und das habe ich auch schon getan. Und ich spüre, dass dieses Potenzial auch da ist. Dass wenn Dinge nerven, dass wenn da was surrt irgendwo, wenn es im Kopf rumgeht, seien es Worte, seien es Verhaltensweisen oder so. Auf einmal fängt es an, man denkt, ich könnte auch gerade klatschen und so weiter. Also das Potenzial ist auch bei mir da. Und ich denke, das wird uns auch am Kreuz irgendwo bewusst, dass in uns auch ein echtes Potenzial steckt, Menschen zu Opfern zu machen, unsere eigene Unzulänglichkeit, unseres Mangels, unseres Neides, unserer Missgunst. Und es passiert immer wieder und das wird dort am Kreuz bewusst. Das Kreuz, es zeigt, was in uns Menschen steckt. Es zeigt aber noch ein weiteres, dass eben das Leiden und das Opfersein, dass das tatsächlich eine Realität ist. Aber auch eine Realität, vor der Gott nicht die Augen verschließt. Denn dann lesen wir hier bei Paulus, dass er schreibt, Gott war in Christus. Und in Christus weiß Gott selbst nun auch, was es bedeutet, verraten, verlassen, verleumdet zu werden, beleidigt, verzweifelt, missbraucht zu werden, gefoltert oder vergewaltigt, getötet zu werden. Das ist jetzt auch bei Gott da, durch Jesus Christus, der das selber getragen hat. Jesus Christus ist nichts fremd, was in dieser Welt geschieht, im Kleinen wie im Großen. Vorhin wurde auch gebetet für die verfolgten Christen. Im November ist immer der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Was geschieht in dieser Welt an Leid, an Not und an Elend, im Kleinen wie im Großen? Und wir wissen durch das Kreuz, dass das auch bei Gott bekannt ist und dass er das im Blick hat. Und dass wir deshalb vor dieser Realität auch nicht die Augen verschließen müssen und sagen, hey, da mache ich meine Augen zu, ich schaue das gar nicht an. Gott, ich will eigentlich nur, dass du mich ein bisschen segnest und dass es mir gut geht und alles andere ist mir irgendwo egal. Nein, sondern das Kreuz ist dann auch der Ort, wo wir die Augen geöffnet bekommen und für die das Leiden und die Not und das Opfersein eine Realität in dieser Welt ist. Und dass wir dann auch spüren, das Kreuz ist eben auch ein Störfaktor für ein nur bequemes Leben. Weil auch das muss ich bekennen, eigentlich geht es mir selber immer nur auch um Bequemlichkeit. Und ich lebe gern bequem. Aber das Kreuz sagt mir dann auch, nein, das ist nicht letztlich der Auftrag. Natürlich dürfen wir genießen und soll es uns gut gehen als Einzelne oder wie auch immer als Gemeinde. Aber es ist auch ein Auftrag da. Und deshalb heißt es auch, die Augen aufmachen. Und das können wir, weil wir im Kreuz sehen, Gott hat auch die Augen offen. Und dann kann man sich auch all das anschauen, was nicht in Ordnung ist. Bei einem selber oder auch in dieser Welt. Und dann eben das Kreuz sagt, Leiden ist real. Und dann kommt das Nächste noch. Das Kreuz sagt aber auch etwas über das Leiden, aber im Licht der Auferstehung. Und das ist auch so wichtig, weil diese Auferstehung, die hat dann die Sicht auf das Kreuz verändert. Denn Jesus Christus macht deutlich, dass wir dieses Kreuz anders ansehen dürfen. Wir müssen nicht beim Leiden stehen bleiben. Wir müssen brauchen es nicht ignorieren, aber es geht weiter. Wir schauen durch das Kreuz und durch die Auferstehung auch noch viel tiefer hinein und wissen, am dritten Tag, da hat Gott selbst durch die Auferweckung Jesu Christi, seines Sohnes, hat er ein neues Fenster geöffnet, die Tür geöffnet. Ja, eigentlich noch viel, viel mehr. Da ist die Geschichte total verändert worden. Leiden gibt es, aber Leiden ist zeitlich. Leiden ist begrenzt. Am dritten Tag, da ist Auferstehung, da ist Neues, da ist Leben da. Und dieses Opfer, diese Opfer und einerseits dann auch die Auferweckung und Bestätigung dieses Opfers, sagt Paulus, geschieht für uns und sie geschieht für diese Welt. Und sie sagt, das ist ein für alle Mal geschehen, dass die Welt weiß, Leiden gibt es, aber es gibt auch die Überwindung des Leides. Und am dritten Tag und in der Ewigkeit, da gibt es kein Leiden mehr. Das Leiden ist überwunden. Und so wird das Kreuz zu einem Brennpunkt. Es ist einerseits ein Punkt, wo wir die Realität wahrnehmen, wie sie ist und wahrnehmen sollen. Die Welt ist zerrissen und zerbrochen. Da ist viel Gebrochenheit da, auch im persönlichen Leben. Die Welt ist schmutzig und schlecht. Sie ist elend, voller Leid und Schmerz, voller Lieblosigkeiten und so weiter und so fort. Unversöhnlichkeit, Mord und Totschlag. Aber in diese tiefste Dunkelheit und Finsternis, da schlägt ein Blitz ein am Ostermorgen. Und das ist wie ein Urknall der neuen Schöpfung. Da ist wirklich neue Schöpfung da. Und von der spricht Paulus auch in diesem Zusammenhang und sagt, neue Schöpfung. Weil Jesus Christus auferweckt ist, da bricht eine Energie, eine Hoffnung durch, die verändert, die heilt und die versöhnt. Und manche wurden in diesem Lichtstrahl der neuen Schöpfung blind. Paulus zunächst selber, als Jesus ihm begegnete, als der auferstande, da hat er nicht mehr sehen können. Das war zu viel für ihn. Manche sehen in der Begegnung mit dem Licht, waren blind und sehen dann vielleicht nachher noch Menschen wie Bäume sehen, auch noch nicht richtig. Dieses Licht ist ein ganz anderes Licht, ein übernatürliches Licht, eines, das uns verändert, ganz und gar. Denn es sagt, dass der Gekreuzigte zum Erstling der neuen Schöpfung geworden ist. Da hat etwas begonnen. Da ist ein Versprechen da, dass sich ganz gewiss das Licht durchsetzen wird, ohne jeden Zweifel. Die Dunkelheit kann das Licht nicht festhalten. Das Licht wird sich durchsetzen. Siehe, ich mache alles neu. Und das hat angefangen. Und das ist unser Auftrag. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Das ist das, worin wir als Einzelne unterwegs sind und auch im Miteinander. Das ist das, was wir leben dürfen in unserer Zeit. Auch hier, ihr hier als Gemeinde, wenn ihr hier unterwegs seid, da gibt es auch innen und auch außen, es gibt viel Dunkelheit und Finsternis. Aber die sollen wir nicht leugnen oder irgendwo wegschieben oder irgendwo uns blind dafür machen, die dürfen wir anschauen. Aber im Lichte der Auferstehung, im neuen Lichtglanz der neuen Schöpfung, in der Gewissheit, dass Hilfe da ist, dass Neues angefangen hat, dass Versöhnung möglich ist und dass einfach auch Heilung auch hier schon möglich wird. In welchem Umfang auch immer, ewig wird es vollständig sein, aber auch hier ist so viel an Veränderung und an neuem Leben möglich. Und das alles zeigt uns das Kreuz und noch viel mehr. Ich möchte einfach bündeln, das Wort von der Versöhnung, das macht deutlich, wenn wir davor stehen, ich brauche Versöhnung. Und das ist das Erste, was mich immer wieder beschäftigt, dass ich in dieser Haltung bleiben möchte. Ich brauche das zunächst für mich selber. Und da hat Gott alles in Jesus für uns getan. Ich brauche Versöhnung, um mit Gott ins Reine zu kommen, mit mir und mit anderen Menschen. Und dann zeigt der Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern auch seine Wunden. Und das ist auch etwas ganz Faszinierendes, dass diese Wunden oder beziehungsweise die Narben noch da sind und dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Das heißt auch sein Leiden, sein Sterben, das gehörte mit dazu. Und so gehört es auch manchmal mit dazu, dass wir selber auch ein Stück weit in dieser Lebensschule Jesu drin sind. Manchmal muss man auch ein bisschen sterben in seiner Nachfolge. Was das eigene anbelangt, die Rechthaberei, den Stolz, die Bequemlichkeit und so weiter und so fort. Und das kann auch etwas kosten. Aber dann sehen wir, es hat Jesus viel gekostet. Und das ist kein Druck, das ist kein irgendwo schlechtes Gewissen, sondern sagen, Herr, dann möchte ich auch mich es etwas kosten lassen, dir nachzufolgen und anderen Menschen zu dienen. Aus diesen Wunden und manchmal auch aus diesen Sterbensprozessen kommt oft auch Heilung und neues Leben und entsteht etwas, kann etwas Gutes entstehen. Und so dürfen wir einladen und das wirklich aussprechen, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott braucht kein Opfer, aber er hat alles geschaffen, dass wir mit ihm im Reinen sind, mit uns selber und auch miteinander. Und das ist unser Auftrag, unsere Einladung. Wir sind, wie Paulus hier sagt, wir sind eigentlich auch Parakleten, weil für das Ermahnen steht im Griechischen drin, wir sind eigentlich Parakleten. Wir sind wie der Heilige Geist auch unterwegs, um Menschen hineinzurufen und einzuladen in dieses versöhnte Leben mit Gott, mit sich selbst und mit anderen. Und ich wünsche euch das als Gemeindeleitung, fürs Miteinander. Ich wünsche euch das als Gemeinde insgesamt, dass ihr in dieser Botschaft und in diesem Auftrag des Versöhntseins und des Wortes von der Versöhnung unterwegs seid. Vielleicht möchtet ihr es bündeln mit dem Gebet, das inzwischen nicht mehr so oft gesungen wird, aber eine Zeit lang war das auch in unserem Liederrepertoire mit drin. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Das ist eigentlich, bringt es so auf den Punkt, worum es geht, dass wir Werkzeug sind seines Friedens, seiner Versöhnung, dass wir lieben, wo man sich hasst, verzeihen, wo man sich beleidigt und so weiter. Es wurde Franz von Assisi zugeschrieben, aber es ist nicht von ihm. Aber es ist ein Gebet, das diesen Auftrag, die Botschaft von der Versöhnung wirklich zusammenfasst und auch vor den Thron Gottes bringt. Am Ende heißt es dort, wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Wer stirbt, erwacht zum neuen, ewigen Leben. Und das ist unsere Hoffnung. Haben wir nicht so eine großartige Botschaft? Und wenn wir Gemeinde sind und zusammenkommen, dann spiegelt sich schon etwas von dieser neuen Schöpfung, darf sich widerspiegeln, die Botschaft der Versöhnung im versöhnt miteinander leben und in dem, was unser Miteinander ausmacht. Und dazu möchte ich euch von Herzen ermutigen und segnen, dass ihr als Einzelne, als Gemeinde diesen Weg weitergebt. Darf ich noch mit uns beten? Ja. Lieber Jesus Christus, danke, dass du wirklich so viel für uns getan hast und dass dein Leben, deine Hingabe, dein Sterben für uns geschehen ist und dass du uns damit hineinnimmst und sagst, dass alles wirklich vollbracht ist. Es ist vollbracht. Und danke, dass wir dann durch dich leben dürfen und das aufgreifen, was der eigentliche Kern ist, versöhnt zu sein mit dem Vater im Himmel, auch selber heil zu werden, versöhnt zu werden mit seiner eigenen Lebensgeschichte, mit dem schuldig geworden sein, aber auch mit Leid oder Not, was in uns geschehen ist, dass wir darin auch heil werden dürfen im Vergeben und Verzeihen und auch im Annehmen von Vergebung. Danke, Herr, dass wir als Botschafter deines Friedens unterwegs sein dürfen, als Werkzeuge deines Friedens. Herr, und das können wir nur in der Kraft deines guten Heiligen Geistes. Und so bitten wir, komm du in unser persönliches Leben. Lass uns noch mehr von diesem Shalom, von diesem umfassenden Wohlsein und Wohlergehen, von diesem Lebenskraft in dir entdecken, erfahren und erleben. Und das nicht nur, um uns zu genießen für uns, sondern dass wir genießbar miteinander umgehen und dass wir es genießen, deine Verkörperung, dein Leib in dieser Welt zu sein. Herr, wirke du an uns. Und vielleicht ist jetzt einfach ein Moment auch, wo jeder sagen darf, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ja, Jesus, das ist unsere Bitte. Danke, dass du das auch gerne tust und dem nachkommen wirst. Amen.